dass Franka das Geheimnis dieses Stuhls und der Predigt hier langsam lüften wird.
Okay, Sandra, ist so okay jetzt? Danke. Guten Morgen. Vor einigen Monaten hat Andreas eine Predigt gehalten über Johannes 8, die Ehebrecherin. Und ich habe nachher kam mit ihm ins Gespräch und sagte: Andreas, das ist genau der Text, der mich sehr beschäftigt, der mich sehr berührt, über den ich auch gerne mal gesprochen hätte. Er sagte: Kein Problem, kannst du machen, da kann man ruhig mehrmals drüber sprechen. Und das ist ja auch das Geheimnis, das ist das Geheimnis der Bibel, das Wort Gottes, dass ich da wahrscheinlich noch 10 andere Predigten drüber hören kann und immer wieder etwas Neues geschenkt bekomme und mir immer wieder etwas Neues deutlich wird. Ich möchte beten vor der Predigt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du, so wie aus 2 Broten oder 5 Broten und 2 Fischen, alle sättigen kannst, die da waren, dass du auch heute Morgen uns alle sättigst, dass du jedem von uns etwas gibst in diesem Gottesdienst. Aus Gesprächen, aus Liedern, aus der Predigt, aus Gesprächen auch nachher miteinander und Gebeten. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du jeden siehst und auch weißt, was jeder braucht. Amen. Michael, wenn du so nett wärst, den Text. Der Text, über den ich predigen möchte, steht in Johannes 8, Verse 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Danke. Was ist das Setting? Worin ist diese Geschichte eingebettet? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus schon viel vollmächtiges Handeln und Wirken gezeigt. Vorher schon im Kapitel 6 lesen wir, dass seine Rede vom Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, diese Rede hat ziemliches Entsetzen ausgelöst. Und viele Menschen haben sich von ihm abgewandt. Selbst seine eigenen Brüder glauben ihm nicht mehr und drängen ihn zu mehr öffentlich wirksamer Präsenz. Er soll seine Rechtmäßigkeit beweisen und dafür kämpfen. Sie wollen, dass er sich auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem zeigt. Jesus sagt dazu nichts, lässt alle hinaufziehen und folgt dann später zunächst unerkannt. Im Kapitel 7 vor unserem Text wird deutlich gemacht, dass nun ein Zeitpunkt ist, wo Jesus durch sein Auftreten, seine Worte und seine Taten nicht nur eine hohe Spannung in der Gesellschaft verursacht hat, sondern auch eine Spaltung. Es stehen sich 2 extreme Meinungen gegenüber. Die einen halten ihn für den Messias, die anderen halten ihn für einen Verführer. Die Spaltung findet sich nicht nur im Volk, sondern auch bei den führenden Männern. Der Streit ist also in der Leitung angekommen. Ein großer Teil der jüdischen Führung will daher handeln. Die Tempelwachen sollen Jesus festnehmen. Die wagen es aber auch nicht, weil sie von Jesus' Autorität berührt worden sind. Die Pharisäer sind gerade extrem sauer darüber und im Zugzwang. Die Situation ist maximal erhitzt. In dieser Stimmung also sitzt Jesus hier im Tempel und lehrt. Und was passiert? Ich möchte das gerne mal an so einer Art Standbild verdeutlichen. Norbert, du warst so lieb, mir zu helfen und für Jesus hier zu sitzen, der im Tempel sitzt und lehrt. Danke. Jesus sitzt im Tempel und lehrt. Einige Männer haben sich bereit erklärt, die Pharisäer und Schriftgelehrten zu, ja, wenn ihr kommen würdet, vielleicht dir, Jörn, wenn du auch noch Lust, mach viel her, wenn du kommst. Wenn ihr euch mal bitte hier oben hinstellt. Anita, du warst so lieb. Sie stellten sie in die Mitte, damit alle sie sehen konnten. Danke, Anita, dass du das machst. Die Pharisäer und Schriftgelehrte führten eine Konfrontation herbei. In der Hoffnung, dass Jesus etwas sagt oder tut, das gegen das Gesetz verstößt. Wir haben hier also auf der einen Seite eine Ansammlung von Männern, wichtige Männer, mächtige Männer. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen in dieses Bild hineinversetzen und die nötige Spannung aufbauen. Also, wichtige Männer, mächtige Männer und auf der anderen Seite eine Angeklagte, eine Frau, die gewaltsam dorthin geschleppt worden ist. Es wird klar gesagt, dass sie auf frischer Tat ertappt worden ist. Und eigentlich werden hier nur Tatsachen vorgeführt, die schon klar sind. Und das Todesurteil, nämlich Steinigung, steht im Gesetz. Trotzdem liegt ja auch eine befremdende Spannung in der Luft. Nur die Frau wird hergeschleppt. Wo ist der andere? Zum Ehebruch gehören zwei. Und im Gesetz steht ganz klar, dass beide gesteinigt werden müssen. Nur sie steht da in der Mitte. Und mit den Worten solche Frauen ist schon eine deutliche Abwertung und Kategorisierung, mit der sie schon verurteilt worden ist. Keinerlei Fragen, warum, wieso. Rechte hat sie sowieso nicht. Und es wird sehr deutlich, dass sie Mittel zum Zweck ist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer fragen Jesus: Was sagst du dazu? Und glauben ihn so in der Zwickmühle zu haben. Denn entweder er sagt etwas gegen das mosaische Gesetz, das Steinigung fordert, oder er sagt Steinigung und bekommt Ärger mit den Römern, die haben den Juden die Vollstreckung der Todesstrafe verboten. Es ist also eine maximal explosive Situation für beide, die Frau und Jesus. Hier können jeden Moment die Steine fliegen. Die Frau kann null Erwartung haben. Wir wissen nicht, ob sie jemals von Jesus gehört hat. Aber klar ist, dass sie da mit maximaler Angst steht. Maximale Angst vor der Strafe. Gehorsam vor dem Gesetz, das ist das, was hier im Raum steht. Wie steht Jesus zum Gesetz? Die Wende beginnt im Text mit dem Wort Jesus. Er beugt sich. Das wäre nett, wenn du es machst. Er tut etwas, er sagt nichts. Alle schauen auf ihn. Es sieht vielleicht so aus, als ob er sich wegduckt. Aber er beginnt damit, die Bombe zu entschärfen. weil er nämlich alle Aufmerksamkeit weg von der Frau auf sich zieht. Alle schauen auf ihn. Man fragt sich ja auch, was er da schreibt. Aber das scheint nicht von Bedeutung zu sein. Es wird nirgendwo erwähnt. Sie bedrängen ihn weiter. Er bleibt still. Dann richtet er sich auf, nimmt etwas Spannung raus und dann sagt er diesen unglaublich entscheidenden Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Im mosaischen Gesetz haben die Zeugen eine wichtige Rolle. Sie sind auch die Ersten, die einen Stein werfen. Nun hat Jesus die Frage quasi umgedreht. Er fordert von der Frau zum eigenen Gewissen. Er fordert auf, nach innen zu schauen. Dem Umgang mit der Schuld anderer muss eine klare Eigenbetrachtung zugrunde liegen. Es geht um Ehrlichkeit mit mir selber. Er beugt sich wieder runter und lässt alle mit der Frage alleine. Er steht nicht daneben und klagt zurück. Er lässt mich mit seiner Frage alleine. Es ist nicht das Bild von dem Gott, der ständig neben mir steht und mich antreibt und alles, was ich tue, sofort bewertet, kein erhobener Zeigefinger, sondern eine Aufforderung. Lerne dich selber kennen, deine Motivationen, deine Gründe und Abgründe, warum du was tust. Als sie das hören, gehen alle. Zuerst die Ältesten. Ihr dürft, braucht die Reihenfolge nicht zu. Dankeschön. Jesus sagt an anderer Stelle, keiner ist gut außer Gott. Jesus hat eine Leidenschaft für Barmherzigkeit und Gnade. Die Fähigkeit, Barmherzigkeit zu erfahren und zu geben, liegt in der Fähigkeit, meine eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Für uns Menschen ist Sündenerkenntnis die Quelle der Barmherzigkeit. Jesus bleibt ganz allein zurück mit der Frau. Die steht da die ganze Zeit in ihrer maximalen Angst und Hoffnungslosigkeit. Und plötzlich sieht dieser Platz ganz anders aus. Jesus hat die ganze Zeit heruntergeschaut und nun schaut er zum zweiten Mal auf. Sie steht, er sitzt. Er sitzt tiefer. Wenn man in einer Machtposition ist und das dem anderen zeigen will, dann achtet man immer darauf, dass man größer ist als der andere und der kleiner wirkt. Aber er ist nicht ihr Ankläger. In dieser jüdischen Gesellschaft sprechen Männer nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit, noch nicht mal mit den eigenen. Frauen waren kein Gesprächsgegenüber. Wenn wir uns mal in die Rolle der Frau versetzen, herrscht da ja durchaus noch eine gewisse Spannung. Sie weiß ja nicht wirklich, was jetzt kommt. Er fragt sie, spricht sie an. Das ist nichts Normales hier. Es bedeutet, dass er ihr Menschenwürde zuspricht. In einer Situation, in der er für die Menschen, in der sie für die Menschen nur eine wertlose Sünderin ist. Hat dich niemand verurteilt? Fragt Jesus. Er spricht sie nicht nur an, er fragt sie. Jesus hat quasi die Angeklagte zur Zeugin gemacht. Er hat mit ihr gesprochen und er hat sie gefragt. Im jüdischen Gesetz können Frauen auch keine Zeuginnen sein. Für den damaligen Menschen ist das Verhalten Jesus eine Revolution. Hat dich niemand verurteilt? Erst das Wort, das sie ausspricht, keiner, bringt Erleichterung und Entspannung in die Situation. In seiner Antwort verzichtet er auf ein Urteil über sie. ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Er eröffnet ihr einen neuen Weg, einen neuen Anfang, wo es keinerlei Aussicht mehr gab, pure Hoffnungslosigkeit und Schuld. Jesus führt die Frau aus der Gefangenschaft. Was sie über Jesus wusste oder gehört hat, wissen wir nicht. Aber offensichtlich hat sie sich ihn weder ausgesucht noch an ihn gewandt um Hilfe. Sie hat nichts von ihm erwartet und bekommt neues Leben geschenkt. Dankeschön. Danke, Norbert. Hier in dieser jüdischen Gesellschaft ist die Ehe eine Einrichtung, die das soziale Gefüge der Gesellschaft formt, auf der alles aufbaut. Familie, Sippe, Stamm. Eine Ehe wurde durch einen Vertrag der Väter oder Sippenoberhäupter ausgehandelt. Es wurde bezahlt, der Brautpreis, es gibt eine Urkunde und die Frau geht vom Besitz des Vaters über zum Besitz des Ehemannes. Hier geht es um Gehorsam und Vertragseinhaltung. Passiert das nicht, folgt die im Gesetz vorgeschriebene Strafe. Das ganze Alte Testament geht darüber, dass Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Er möchte ihr einziger Gott sein. Habe keinen anderen Gott neben mir. Immer wieder ist Israel untreu. Auch hier geht es um Gehorsam und Strafe. Israel ist gar nicht in der Lage, treu und gehorsam zu sein. Und Gott zeigt immer wieder seine Güte und Barmherzigkeit und vergibt ihnen, schenkt einen Neuanfang. Gott zeigt dem Menschen immer wieder, dass er keinen Gefallen hat an einer gesetzlichen Vertragsbeziehung. Er möchte eine Beziehung, die auf Liebe, Vertrauen und Treue aufbaut. Die ganze Geschichte zwischen Israel und Gott geht über Treue und Vertrauen. Diese Geschichte ist Teil der ganz großen Geschichte zwischen Gott und seinem Volk. Untreue ist Teil der ganz großen Geschichte. Aus einer Liebesbeziehung eine Vertragsbeziehung zu machen, ist ein Bruch. Was bedeutet mir diese Geschichte? Drei Punkte dazu und ein Herzensanliegen. Erster Punkt. In Situationen, in denen ich schrecklich hoffnungslos bin und mir den Kopf zermarter über Lösungen, hat mir genau diese Geschichte viel geholfen. Dass Jesus einen Weg finden kann, den ich nicht sehen kann, den ich nicht hoffen kann, den ich nicht fühlen kann. Dass es etwas gibt, was ich nicht denken kann. Er findet Wege aus der Aussichtslosigkeit. Und ich glaube, es gibt auch Situationen in meinem Leben, die etwas von dieser Atmosphäre atmen. Ich habe Schuld auf mich geladen. Alle zeigen gefühlt auf mich. Aber irgendetwas stimmt nicht in der Situation und verbaut mir den Zugang zu meinem Gott, zu Jesus, von dem ich doch weiß, dass er mir helfen und vergeben kann. Aber ich bin so in meine Schuld verstrickt und die übermächtigen Umstände, dass Jesus mir in dem Moment wie ein Fremder ist, auf den ich nicht zugehen kann und von dem ich nichts erwarte. Aber Jesus schenkt Neuanfänge. Jesus schenkt Neuanfang auch da, wo man ihn nicht denken kann und nicht erwartet. Gott geht uns nach in unsere dunkelsten Situationen der Schuld. Er hat eine Leidenschaft für Barmherzigkeit. Jesus macht alles wieder neu, schenkt einen Neuanfang. Leben bedeutet, von einem zum anderen Neuanfang zu gehen. Es ist nicht wiederholend, es ist kein, hast es wieder nicht geschafft und jetzt ist aber mal gut. Nein, es ist immer wieder ein Neuanfang. Wir haben etwas erlebt, erkannt, sind gewachsen, aber wir bleiben Menschen. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Und wenn Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann heißt das nicht, dass er glaubt, dass dieser Mensch dann einfach so mal sündenfrei durchs Leben marschiert. Es geht darum, dass der Mensch, dass ich mir vor Gott immer wieder ehrlich begegne und seine Vergebung annehme und mich auf diesen Neuanfang einlasse. Zweiter Punkt. Mir sind Parallelen gekommen zu heute, die Fragen aufwerfen, die aktuell sind. Auch unsere Gesellschaft wird als sehr gespalten bezeichnet, bis in die Führung auf politischer Ebene. Das kennzeichnet unsere Zeit auch in vielen anderen Ländern. Schuld wird instrumentalisiert, um Macht auszubauen und Wählerstimmen zu gewinnen. Da sind bestimmte Menschen und Gruppen, die sich schuldig gemacht haben, aber ihre Schuld wird von anderen gebraucht, um die eigenen Interessen durchzubringen und Macht auszubauen. Da gibt es tragische Ereignisse und viele nutzen sie für ihre Interessen. Was bedeutet uns Barmherzigkeit und welchen Preis darf sie heute haben? Zum Beispiel in der Frage der Flüchtlinge. Wie viele dürfen es denn sein? Was darf die Versorgung denn kosten? Dritter Punkt. Ich habe folgenden Satz gelesen. Jesus als die Quelle des Lebens lässt sich nicht in allgemein verständliche religiöse oder moralische Kategorien fassen. Jesus als die Quelle des Lebens lässt sich nicht in allgemein verständliche religiöse oder moralische Kategorien fassen. Als ich das las, fielen mir gleich viele Menschen ein, von denen ich mir wünschen, dass sie ihre Jesus-Kategorien hinterfragen. Aber was ist mit meinen? Bin ich? Bist du? Sind wir als Gemeinde bereit, meine, unsere Jesus-Kategorien hinterfragen zu lassen? Jesus sprengt hier alle Schubladen und alle Vorstellungen von allen Gruppen, von den Schriftgelehrten, vom Volk, von den Jüngern. Lasse ich Fragen zu? Menschliche Fragen sind keine Barriere für Gott und unsere Beziehung zu ihm. Im Neuen Testament werden viele Fragen gestellt, von Jesus, von den Jüngern, den Schriftgelehrten, dem Volk, von allen Seiten. Fragen werden dort zum Treffpunkt von Gott und Mensch. Wenn dir jetzt viele Fragen gekommen sind zu Schuld, Barmherzigkeit, Vergebung, Verurteilung, was auch immer, lass diese Fragen zum Treffpunkt werden zwischen dir und Gott. Und mein Herzensanliegen. Mich berührt zutiefst, was zwischen Jesus und der Frau passiert ist. Jesus schaut die Frau an. Er nimmt sie als Person wahr. Er schenkt ihr Menschenwürde, wo sie für andere nur eine wertlose Sünderin ist. Dieser Blick, dass Jesus sie anschaut, das ist für mich ein heilender Raum, da geschieht Heilung. Auch ein schuldiger Mensch hat ein Recht auf Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Steine fliegen heutzutage schnell, verbal und im Netz in vielfältiger Form. Immer häufiger höre ich den Satz, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, aber. Das Gericht hat noch kein Urteil gefällt, aber. Untersuchungen und Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber Menschen fällen schon Urteile und schmeißen Steine. Haben wir Christen da eine Aufgabe? Wo ist da mein Platz? Amen.
Hat sich